Wir lesen als Text Wort Gottes, Offenbarung 16, die Verse 17 bis 21. Und der siebente, nämlich Engel, goss seine Schale aus in die Luft und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht gewesen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war, ein so gewaltiges, so großes Erdbeben. Und die große Stadt, das durfte im Zusammenhang der Offenbarung eindeutig Jerusalem sein, wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Nationen fielen und der großen Stadt Babylon wurde vor Zorn vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes seines Zornes zu geben. Und jede Insel verschwand und Berge wurden nicht gefunden und ein großer Hagel wie Zentner schwer fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, es gilt fürs gehörte Wort Gottes ähnlich wie letzten Sonntag. Es ist nicht Predigttext im engeren Sinne, es nimmt uns nur zusätzlich zum schon in der Lesung miteinander gehörten und Gelesenen insgesamt ins Thema hinein. Ich habe es ja so formuliert, die Ereignisse in Japan, Zeichen der Endzeit. Letzten Sonntag hatten wir gefragt, warum lässt Gott das zu? Warum gibt es solche Katastrophen überhaupt, wo wir doch einen allmächtigen Gott der Liebe haben? Und heute geht es um die andere Frage, Zeichen der Endzeit. 10 Tage nach dem Erdbeben in Japan begann ein Bericht im Spiegel mit folgenden Worten. Spiegel wohlgemerkt, nicht irgendein kirchliches, frommes Blatt. Spiegel also begann: Seit 14.46 Uhr japanischer Zeit am 11. März 2011 verfließt die Wirklichkeit der Welt mit den kühnsten Horrorszenarien, die je ein Mensch erdacht hat. Nicht nur, dass sich ein furchtbares Erdbeben gefährlich nahe Tokio ereignet, einer der größten Metropolen der Welt. Nicht nur, dass sich gleich darauf ein Tsunami in die Küsten der japanischen Inseln frisst wie ein Hobel, und alles, Autos, Häuser, Schiffe, ganze Städte in Trümmer legt, als wäre ein wütender Gott am Werk. Nicht nur, dass ein bitterer Winter die neuen Obdachlosen bis zu 500.000 Menschen weiter quält, dass dicker Schnee fällt über die Ruinen, unter denen die Leichen zu Tausenden begraben liegen. Es muss sich auch noch eine atomare Katastrophe entfalten, Stück für Stück. Reaktorblöcke müssen reihenweise explodieren, Kernbrennstäbe unter freiem Himmel glühen, um die Katastrophe auch wirklich perfekt zu machen. Wer zu Endzeitstimmung neigt, bekommt seit 10 Tagen aus Japan den passenden Bilderbogen geliefert. Soweit Spiegel. Die endzeitliche Dimension der Ereignisse wird auch von den meisten anderen Medien, ob bewusst oder unbewusst, bestätigt. Und zwar allein schon durch die verwendeten Begriffe. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass sehr häufig Bezeichnungen wie Apokalypse und apokalyptisch Gebrauch finden. Mit diesen Begriffen, ob es die Autoren wissen oder nicht, haben wir den unmittelbaren Bezug zur biblischen Endzeitprophetie. Konkret ganz besonders zur Offenbarung des Johannes. Mancher weiß es vielleicht nicht, Offenbarung heißt auf Griechisch Apokalypse. Apokalyptisch ist also im eigentlichen Wortsinn ein Ereignis, das in seinen schrecklichen Ausmaßen den Vorhersagen der Johannes-Offenbarung und der übrigen biblischen Endzeitprophetie entspricht. Apokalyptisch heißt nicht an sich zerstörerisch, sondern es heißt im Grunde von Gott offenbart. Solche Katastrophen hat die Bibel vielerorts für das Ende der Zeit angekündigt, wie wir es auch Matthäus 24 aus dem Mund Jesu gehört haben. Nun stellt sich die Frage, was sagen die Ereignisse in Japan aus über die Zeit, in der wir stehen? Geben Sie uns Hinweise, wie weit die letzte Zeit vorangeschritten ist, oder lässt sich das nicht ableiten? Um diese Frage richtig zu beantworten, müssen wir sorgfältig unterscheiden zwischen der Endzeit im weiteren und der Endzeit im engeren Sinne. Ich weise heute schon zum wiederholten Mal auf die Notwendigkeit dieser Unterscheidung hin. Ich stelle nämlich gerade auch in christlichen und frommen Zeitschriften fest, die sich nun zu diesen Fragen äußern, dass diese Unterscheidung meistens nicht gemacht wird, mit den Folgen, dass das, was dann rauskommt, relativ wenig der Sache gerecht wird. In der Endzeit im weiteren Sinne leben wir seit der Himmelfahrt Jesu. Die Endzeit im engeren Sinn meint aber die letzten Jahre und Jahrzehnte unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Die allerletzte Zeit, nämlich die vor allem durch drei Ereignisse gekennzeichnet ist, der Abfall der Christenheit von ihrem Herrn, das Offenbarwerden des Antichristen und die große Trübsal. Wie gesagt, leider wird auch von vielen gläubigen Kommentatoren in diesen Tagen diese unbedingt notwendige Unterscheidung nicht vorgenommen. Manche tun's. Zum Beispiel haben Büchlein von Ludwig Schneider in die Hand bekommen. Der weist sehr genau und wichtig darauf hin. Und dann wird heute häufig gesagt, gerade in diesen Tagen, ganz lapidar, in der Endzeit leben wir seit 2000 Jahren. Was haben die Ereignisse in Japan damit Besonderes zu tun? Das ist ziemlich dumm. Wer so argumentiert, zeigt vor allem, dass er von den Dingen biblisch keine Ahnung hat. Kommen wir also zur Frage, lassen sich die Ereignisse in Japan endzeitlich einordnen? Als erstes können wir feststellen, sie sind ohne Zweifel Zeichen der Endzeit im allgemeinen Sinne. Das ist das, was wir als Lesung Matthäus 24 aus dem Mund Jesu gehört haben. Das sind die allgemeinen Zeichen der Endzeit. Sind sie aber auch Zeichen für die allerletzte Zeit? Geben Sie uns konkret Hinweis darauf, wie weit die Weltenuhr vorgerückt ist. Wenn wir diese Ereignisse nur für sich betrachten, dann müssen wir sagen, nein. Solche und weit größere Katastrophen gab es in der Geschichte der Menschheit immer wieder. Da müssen wir bei aller momentanen Betroffenheit und Ergriffensein vom Ereignis ganz nüchtern bleiben. Wahrscheinlich eine weit größere Naturkatastrophe aus den letzten hunderten Jahren war zum Beispiel der Ausbruch des Krakatau im Jahr 1883. Dieser Inselberg hier ein historisches Foto, als es diesen Berg noch gab. Der betrug eine Höhe von 813 Meter und die gesamte Insel, die wir hier schwarz-weiß fotografiert sehen, war dann nicht mehr. Sie wurde komplett durch den Ausbruch weggesprengt. Der Ausbruch dieses Vulkans hatte eine Sprengkraft von geschätzten 10.000 bis 100.000 Hiroshima-Bomben, also eine unglaubliche Kraftentfaltung. Mit entsprechenden Missernten und allem Hungerkatastrophen weltweit, also die weltweite Katastrophe durch die entsprechend in die Atmosphäre gepulverten Vulkanaschepartikel und so weiter, waren verheerend. Außerdem gab es, vielleicht kann man es lesen, in Japan, das ist eine Liste der 10 stärksten Erdbeben seit gut 100 Jahren, seit man Erdbeben messen kann in ihrer Stärke. Da sehen wir, es gab 1960 ganz oben in China, 1964 vor Alaska und 2004 vor Sumatra im Indischen Ozean schon Beben, die stärker waren als das Beben jetzt in Japan. Das zweitstärkste Beben mit einer Stärke von 9,2 ereignete sich 1964 nur 120 Kilometer vor Anchorage in Alaska. Überraschend, wohl vor allem durch äußere Umstände ausgelöst, etwa die geringe Besiedlung der Gegend, kamen trotz eines bis zu 67 Meter hohen Tsunamis nur 125 Menschen um. Übrigens interessant an dieser Stelle, ich gehe weiter in der Predigt nicht mehr darauf ein, wir sehen auch, wie oberflächlich viele Überlegungen heute sind, es wird diskutiert. Hat man geschlammt, weil man das Erdbeben, die Sicherheit der Reaktoren nur auf 8,1, 8,3 Bebenstärke ausgelegt hat? Hätte man sie höher auslegen müssen? Hat man nachlässig gehandelt, weil man die Tsunami Sicherung nur auf 7 statt tatsächlich dann gewordenen 14 Metern ausgelegt hat. Das Problem, der Mensch meint immer noch, das zeigt auch diese Diskussion, er könne sich vor Naturkatastrophen wirkungsvoll schützen. Und auch jetzt, wo ihm der Herr durch diese Situation ein erneutes Mal dokumentiert, du kannst es nicht, versucht der Mensch wieder in diesen Überlegungen sich zu ergehen, anstatt aus der geschichtlichen Wirklichkeit die notwendige Konsequenz im Innersten zu ziehen. Das heißt nicht, dass man die Sicherungen besser macht, wenn man es kann. Aber eine letzte hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es kann auch Beben mit 9,5 oder 10 direkt am Ort eines Kernkraftwerks geben. Da gibt es keine Sicherung. Es können Flutwellen, Tsunamis, deshalb gehe ich kurz drauf ein, nicht nur mit 14, mit 30 bis mit 67 Metern Höhe. Und wer will eine Küstenregion gegen einen Tsunami mit einer Höhe von 67 Metern schützen? Das geht alles irgendwo nicht mehr. Und ich werde darauf später noch kommen. Für das Ende der Zeit ist noch nicht gesagt, dass bei Tsunamis mit 67 Metern Feierabend ist. Die Offenbarung und die biblische Apokalypse deutet darauf hin, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch unvorstellbar größere Naturkatastrophen die Erde heimsuchen werden. Was ich mit diesen ganzen Vergleichen und auch diesem Hinweis auf die Liste zeigen will, der isolierte Blick auf diese oder jene Katastrophe hilft nicht weiter bei der Frage, ist diese Katastrophe ein Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Jesu bald bevorsteht? Wir müssen dazu die Einzelkatastrophen unter mindestens 3 Gesichtspunkten einordnen. Erstens heilsgeschichtlich, vor allem im Blick auf Israel, das werde ich im Weiteren entfalten. Zweitens unter der Frage, ob wir eine deutliche und objektive Zunahme der Häufigkeit und der Intensität der Ereignisse erkennen können und uns nicht nur vom Momentanen beeindrucken lassen. Und drittens unter Berücksichtigung der übrigen Kennzeichen der Endzeit, wie die weltweite Verkündigung des Evangeliums, der große Abfall, das gehäufte Auftreten falscher Propheten, die politische Lage im Nahen Osten und schließlich auch die ganze Weltwirtschaftsentwicklung, etwa auch im besonderen Blick auf Offenbarung 17 und 18, wo zum einen mit der Hure Babel, einerseits die abgefallene Kirche, andererseits aber auch die endzeitliche antigöttliche Weltwirtschaftsmacht symbolisiert wird. Und deren Fall. Der Notwendigkeit einer solchen Einordnung wird der Hinweis nicht gerecht, in der Christenheit habe es immer wieder Zeiten extremer Naherwartung gegeben. Das ist auch ein Hinweis, der gerade in diesen Tagen kommt, aus frommem Munde, und auch damit wird beschwichtigt und gesagt, schon vor 500, schon vor 1000 Jahren, schon vor 1500 Jahren haben die Christen immer wieder in großer Naherwartung gelebt und es kommt eben vor und die haben sich alle getäuscht, wir dürfen es heute auch nicht allzu ernst nehmen. Warum, liebe Geschwister, ist dieser Hinweis in unserer Zeit ohne größere Bedeutung, geht an der Wirklichkeit vorbei? Somit nur um dünnem Frühstück im Magen am frühen Sonntagmorgen nicht leicht zu beantworten, ja. Weil er nicht berücksichtigt, dass Gottes Wort sehr wohl sehr markante Hinweise zur Einordnung endzeitlicher Ereignisse gibt. Zum Beispiel Daniel 12. Dort empfängt Daniel eine prophetische Schau über die große Trübsal. Und Daniel erhält eine ganz genaue Angabe, nicht in Jahr und Tag, aber in Gestalt eines einmaligen Schlüsselereignisses, wann dies geschehen wird. Ist jemand auf der Spur? Was bekommt Daniel genannt? Was wird das Schlüsselereignis sein? Richtig. Daniel 12,7, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes, und das ist Israel, ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Das ist ein ganz glasklarer und das ist ein ganz allgemein verständlicher Hinweis. Und damit sind wir beim ersten entscheidenden Kriterium. Die Bibel sagt, erst kommt der große Abfall, dann wird der Antichrist offenbar, der versucht die Ursache, die große Trübsal, und dann kommt Jesus wieder. Das sind praktisch die markanten Dinge der allerletzten Zeit. Und die Bibel sagt uns Daniel 12,7, die große Trübsal, das dritte dieser Zeichen, ereignet sich dann, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes Israel ein Ende hat. Und das aber ist mittlerweile schon 63 Jahre her, aber im Blick auf 2000 Jahre Geschichte Gemeinde Jesu erst 1948 eingeleitet worden. Das heißt aber, alle Ereignisse, die vor 1948 waren, und mögen sie in ihrem Schrecken noch so apokalyptisch gewesen sein, sie können niemals Zeichen für die allerletzten Tage und Jahre gewesen sein, weil das Schlüsselereignis für diese Zeit noch nicht geschehen war. 1948 aber nahm die Rückkehr Israel ins verheißene Land ihren Anfang. Seither haben solche Katastrophen eine andere endzeitliche Dimension. Die müssen anders gewertet werden. Und dann fiel mir auf, liebe Geschwister, als ich diesen Gedanken auch für die Predigt nochmal formuliert hatte und am Computer diese Liste bearbeitet habe aus dem Internet, vielleicht von hinten zu schlecht zu lesen, nur ein einziges dieser 10 stärksten Beben seit gut 100 Jahren aufgezeichnet, fand vor 1948 statt. Die 6 stärksten Beben ereigneten sich alle nach 48 und 9 von 10 überhaupt. Ich denke, das ist schon ein Indiz. Damit können wir objektiv und deutlich festhalten, wir haben eine klare Zunahme an Häufigkeit und Stärke solcher Naturkatastrophen. Und damit sind wir gleich dann beim nächsten Punkt. Allerdings eine Einschub noch, der Ruf zur Vorsicht gilt prinzipiell allerdings immer noch. Denn wir werden einerseits, ich gehe nochmal zurück, sehen, ab dem Offenbarwerden des Antichristen werden sich die, da sind sich die meisten bibeltreuen Ausleger einig, die endzeitlichen Ereignisse überschlagen. Da werden dann nur noch Jahre vergehen, nicht mehr Jahrzehnte, noch viel weniger Jahrhunderte. Aber wir haben bis dahin erst das erste Schlüsselereignis erlebt, die Rückkehr Israels. Wir stehen heute mitten im großen Abfall hier. Die beiden nächsten Schlüsselereignisse werden aber sein, dass Israel wohl den Zugang zum Tempelplatz erhält und wohl auch einen dritten Tempel, da komme ich nachher noch kurz drauf, und das Offenbarwerden des Antichristen, diese Schlüsselereignisse haben sich noch nicht ereignet. Wir stehen also hier im großen Abfall und da müssen wir jetzt wieder nüchtern sein. Wir wissen nicht, wie lange Zeit der Herr dieser Entwicklung des großen Abfalls gibt, bis es zum Offenbarwerden des Antichristen kommt. Ob es nur noch Jahre sind, was ich für sehr gut möglich und wahrscheinlich halte, oder aber ob es doch noch Jahrzehnte sind. Dann damit zum zweiten Kriterium, die endzeitliche Zunahme an Häufigkeit und Stärke. Es ist interessant, liebe Geschwister, wenn wir dazu uns einmal in Erinnerung rufen, was allein in den letzten 15 Monaten, wir sind ja so schnell vergesslich, gerade in den Medien, verdrängt ja eine Katastrophenmeldung dann die andere und nach 3 Wochen haben wir die erste schon wieder vergessen. Was allein in den letzten 15 Monaten an Katastrophen über diesen Globus hereingebrochen ist. Das fing an Januar 2010 mit dem verheerenden Erdbeben in Haiti. An die 250.000 Menschen kamen ums Leben. Vielleicht waren es auch 500.000, man weiß es nicht genau. Im Februar 2010 folgte ein schweres Erdbeben in Chile. Im März brach der isländische Vulkan mit dem ziemlich unaussprechlichen Namen aus und brachte den Flugplan über Europa gehörig durcheinander. Wir erinnern uns. Im April verursachten in Rio de Janeiro gewaltige Regenfälle schwere Erdrutsche. Allein dieses Phänomen, liebe Geschwister, sintflutartige Regenfälle und kaum dagewesener Überschwemmungen hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen, auch in Deutschland. Wir erinnern uns an die große Oderflut, aber eben auch schon weitere Fluten in diesen Gebieten und anderswo. Im Mai wird Russland von der schlimmsten Hitzewelle seit 1000 Jahren heimgesucht, seit 1000 Jahren mit verheerenden Bränden. Ebenfalls im Mai fordert eine Jahrhundertflut in Pakistan 1700 Todesopfer, Jahrhundertflut. Im Oktober bricht der indonesische Vulkan Merapi aus. Im Januar 2011 erlebten wir nie dagewesene Überschwemmungen in Australien. Unvorstellbar große Landstriche standen unter Wasser. Ich meine mich zu erinnern, ich weiß aber nicht, ob ich es recht verstanden habe, dass einer der Kommentatoren mal gesagt hat, es wären Landstriche fast so groß wie ganz Frankreich und Deutschland. Liebe Geschwister, nicht Unterried und Oberried in Riedlingen. Wir machen uns überhaupt gar keine Vorstellungen von unserem relativ kleinen Deutschland aus. Doch was das für unvorstellbare Fluten waren, ausgelöst durch Regen. Und kaum waren diese Fluten dabei abzuebben, brachen in anderen Teilen Australiens gewaltige Feuerbrünste aus. Und das ist übrigens längst nicht alles. Das Internet gibt eine viel breitere Liste noch an Naturkatastrophen und anderen, die habe ich mal ganz rausgelassen, menschengemachten Katastrophen, Absturz der polnischen Regierung und der letzten 15 Monate. Was alles sich da ereignet hat, in bisher eigentlich kaum gekannten Ausmaßen. Und dabei sagt uns Gottes Wort, das alles ist erst der Anfang der Wehen. Das ist noch nicht das Ende. Es ist der Anfang, aber wahrscheinlich der Anfang vom Ende. So haben wir es ganz klar Matthäus 24 gehört. Man kann es gerne zu Hause nochmal nachlesen. Das heißt im Klartext, was wir in den letzten 15 Monaten erlebt haben, dürften relativ harmlose Auftaktereignisse gewesen sein im Verhältnis zu dem, was unsere Erde in den kommenden Jahren noch zu erwarten hat. Es bahnen sich andere Dinge an, da weiß man noch nicht, was geschieht. Ich habe mal mit Bruder Lehmann kurz drüber gesprochen. In Ostafrika entsteht eine gewaltige vulkanische Untergrundaktivität. Der ostafrikanische Kontinent scheint sich in erheblichem Maße auszudehnen, zu reißen. Geologen sprechen vom geologischen Zeitraffertempo. Das wird aber kaum bisher öffentlich diskutiert. Also vieles geschieht da, ohne dass wir es mitkriegen. Wir wissen natürlich auch nicht, wohin das alles geht. Was wir wissen, in dem Maß, in dem sich die Christenheit von ihrem Herrn abwendet, werden die Mächte des Bösen wachsen. Dem haben wir uns schwerpunktmäßig letzten Sonntag zugewandt. Der Mensch kann Gott die kalte Schulter zeigen. Er kann ihm davonlaufen. Aber er wird die Folgen davon zu tragen haben. Und weil die Gottlosigkeit in unseren Tagen immer mehr überhand nimmt, werden wir uns auf sehr viel mehr Katastrophen einzustellen haben in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und das nicht wegen der globalen Erwärmung und wegen des Treibhauseffekts, der sowieso höchst umstritten ist, sondern wegen der Gottlosigkeit der Menschen. Gott wird seine schützende Hand mehr und mehr von dieser Erde zurückziehen. Die Chaosmächte einer gottfeindlichen Welt werden sich immer ungehinderter entfalten. Und die Erde, ja der gesamte Kosmos, werden mehr und mehr aus den Fugen geraten. Das sagt uns genauso die Offenbarung. Das schlimmste und letzte Zeichen unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu wird das völlige Durcheinandergeraten der Naturkräfte sein. Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah, als es, nämlich das Lamm auf dem Thron, das sechste Siegel auftat, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Örtern. Davon war auch das gewaltige Seebeben mit einem Wert von 9,0 noch weit entfernt. Und doch ist interessant, dass einige Dinge in Miniatur schon angeklungen sind. So wurde berichtet, dass die ganze japanische Insel um mehrere Meter versetzt wurde. Die Erdachse ist ins Wanken geraten und hat ihren Neigungswinkel geändert durch dieses Erdbeben. Und manches, was hier in der Offenbarung gesagt ist, könnte ja auch so aussehen, wenn die Erdachse wankt und die Erde ins Trudeln gerät. Dass die Ordnung am Himmel durcheinander gerät, kann dadurch geschehen, dass tatsächlich die Gestirne aus ihren Bahnen geraten. Es kann aber auch dadurch so aussehen, dass die Erde aus ihrer Bahn gerät und wer dann von einer taumelnden Erde nach oben guckt, der meint, der Himmel spiele verrückt. Biblisch sind beide Verständnisse möglich. Die Bibel spricht immer wieder auch so, dass sie Dinge aus der Sicht des Menschen darstellt. Im zweiten Sinne. Dass wir dieser Zeit unaufhaltsam entgegengehen und deutlich näher gerückt sind, lässt sich objektiv feststellen. Man sprach vor 6 Jahren, wieder der Spiegel, vom Katastrophenjahr 2004, das alle Rekorde bricht, und man hatte damals gesprochen, Hurrikansaison 2004 mit 60 Milliarden volkswirtschaftlichen Schäden, 28 Milliarden Dollar versicherten Schäden, bisher teuerste aller Zeiten. Heute erwartet man, soweit ich schon vor Wochen gehört habe, dass allein durch die Katastrophe in Japan Schäden entstanden sind von 200 Milliarden, nur in Japan. Da durfte der gesamtwirtschaftliche Schaden für die ganze Welt noch gar nicht mit eingerechnet sein. Wir sehen die ganz neuen Dimensionen. Die Vorhersagen der Bibel erfüllen sich, und darin hat eben die Sache in Japan ihre Bedeutung, ihre endzeitliche Bedeutung, dass sie sich in diesen Rahmen einfügt, sehr deutlich, sehr klar. Die Wiederkunft Jesu ist klar erkennbar näher gerückt. Und dazu kommen wir zum dritten, den weiteren Kennzeichen der Endzeit, die wir beachten müssen. Ich kann da bei weitem nicht alles ansprechen. Zunächst nochmal der Blick auf Israel. 48 begann die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende zu nehmen. 67 eroberte Israel im Sechstagekrieg die Altstadt Jerusalems zurück. Seither ist Jerusalem auch wieder Israels Hauptstadt, auch wenn nicht international anerkannt. Im Blick auf Israel steht wohl nur ein allerletztes Ereignis noch aus, der schon erwähnte Zugang zum Tempelplatz. Denn in der großen Trübsalzeit wird der Antichrist im Rahmen eines trügerischen Friedensvertrags Israels das tägliche Opfer wieder gestatten. Dazu braucht Israel, wir waren bei der Offenbarungsauslegung dabei, wohl mindestens einen Altar auf dem Tempelplatz, wahrscheinlicher aber einen dritten Tempel. Und sowohl Altar als auch Tempel können im Prinzip nirgends anders stehen als auf dem Tempelplatz. Das erscheint heute zwar völlig abwegig, aber die Weltgeschichte ist voll von Ereignissen, die man wenige Tage vor ihrem Eintreten noch für unmöglich gehalten hätte. Oder denken wir eben nur an Japan. Wer hätte vor 4 Wochen, liebe Geschwister, wer hätte vor 4 Wochen gedacht, dass nur eine Woche später der Industriegigant Japan so taumelt? Im ganz engen Zusammenhang damit stehen auch die Ereignisse in der arabischen Welt. Parallel zum geophysikalischen Erdbeben in Japan ereignete sich ein politisches Erdbeben quer durch Nordafrika bis nach Syrien, in den Jemen und so weiter. Jahrzehnte alte Herrschaftsstrukturen fangen an zu wanken. Keiner weiß, was sich daraus entwickelt. Die Lage kann sich in diesen Ländern wieder stabilisieren, vielleicht für Jahre oder sogar Jahrzehnte wieder beruhigen. Sie kann aber auch innerhalb der nächsten Jahre, vielleicht sogar innerhalb von Monaten, weiter so eskalieren, dass das Offenbarwerden des Antichristen schon in Kürze erfolgt. Sowohl die Ereignisse in Japan wie die politischen Erschütterungen haben noch nicht übersehbare Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Das wäre nochmal ein ganz eigenes, wichtiges Thema, will ich jetzt aber auch um der Länge der Zeit nicht ansprechen. Allerdings zeigt uns das Wörtchen unübersehbar wieder die Notwendigkeit zur Vorsicht. Und da hat auch das fälschlicherweise Luther zugeschriebene Wort seine Berechtigung. Es ist da in aller Munde, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Es stammt, glaube ich, erst aus dem 19. Jahrhundert, nicht von Luther. Im Grunde ist natürlich Unsinn. Aus 2 Gründen. Erstens, wenn Jesus wiederkommt, geht die Welt nicht unter, sondern Jesus kommt wieder und baut sein 1000-jähriges Friedensreich auf. Von daher schon mal ganz falsche Perspektive. Zweitens, wenn ich wirklich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann hätte ich wahrlich heute anderes und Wichtigeres zu tun, als ein Apfelbäumchen zu pflanzen. Nein, der Sinn der Aussage ist natürlich, angesichts der Tatsache, dass wir Zeit und Stunde nicht kennen, auch heute nicht kennen, zu warnen vor einer Endzeithysterie, die vor lauter Naherwartung der Wiederkunft Jesu die Dinge versäumt, die für das Heute und Morgen nötig sind. Denn das soll Hand in Hand gehen. Unsere täglichen Pflichten der Fürsorge für die Familie und überhaupt nicht zu vernachlässigen, aber die Zeichen der Zeit aufmerksam beobachten. Das eine tun, das andere nicht lassen. Und da können wir mit Sicherheit beobachten, die Endzeit rückt in großen Schritten voran. Und durch die Ereignisse in Japan mahnt uns der Herr wieder einmal mehr, längst nicht das erste Mal und gewiss nicht das letzte Mal. Er mahnt uns wieder einmal zur Konzentration aufs Wesentliche, zur Neubesinnung und zur Neuorientierung unseres Lebens. Dass wir unser Leben vor Gott in Ordnung haben oder schleunigstens in Ordnung bringen. Dass wir ganz persönlich bereit sind, dem wiederkommenden Herrn zu begegnen. Denn was ich jetzt nicht berücksichtigt habe, die Frage der Entrückung. Die Entrückung kann ja auch deutlich vor der sichtbaren Wiederkunft und vor dem Eintreten dieser Ereignisse liegen. Das kann heute schon ganz unmittelbar bevorstehen. Deshalb also die Mahnung, dass wir aus der Diesseitsorientierung unseres Lebens, und das Leben reißt uns immer wieder hinein, dass wir uns in diesen Dingen dieser Welt verlieren, herausheben lassen zur Ewigkeitsorientierung und unser Leben wirklich unter den richtigen Maßstäben von vergänglicher, kurzer Zeit und der auf uns wartenden Ewigkeit planen und führen. Denn, liebe Geschwister, keines unserer Häuser, ob abbezahlt oder nicht, werden wir in die Ewigkeit mitnehmen. Selbst unsere Beziehungen, unsere Ehen, sagt uns die Bibel, werden wir in dieser Form in der Ewigkeit nicht mehr haben. Wir werden uns dort immer noch persönlich kennen und werden sicher in wunderbaren, liebevollen Beziehungen als Geschwister im Herrn beieinander sein. Aber Jesus sagt ohne Zweifel, auch das alles, was uns hier in dieser Welt so furchtbar wichtig ist, wird es in dieser Form in der Ewigkeit nicht mehr geben. Und deshalb darf nichts, was uns in dieser Welt so wichtig ist, so wichtig sein, dass es uns daran hindert, die geistlich notwendigen Entscheidungen in aller geistlich notwendigen Klarheit und Konsequenz zu treffen und unser Leben so auszurichten und zu führen, dass wir bereit sind, wenn der Herr kommt und dass wir dabei sind beim großen himmlischen Hochzeitsmahl. Und das feiern wir ja gleich miteinander schon voraus weg im Abendmahl. Und dazu herzliche Einladung. Und dass wir es alle doch miteinander jetzt auch so feiern können, dass wir wissen dürfen, eines Tages bin ich persönlich ganz gewiss mit dabei. Vielleicht schon ganz bald. Amen.